Ich weiß nicht, wie bei euch so die Urlaubsplanung aussieht. Manch einer hat vielleicht so die Idee oder das Ziel, endlich mal ins Meer zu fahren. Da wird es doch schön, frische Luft, herrliche Aussicht. Man sieht so von Weitem die Boote, die so unterwegs sind. Was es aber bedeutet, wenn ein richtiger Sturm losgeht, also wenn die Halligen Land untermelden, das kriegt man ja meistens nur aus Nachrichten mit. Aber am Meer kann man dann beobachten, wie alle zum Strand stürzen, ihre Boote festmachen, damit es nach Möglichkeit hält. Und die ganzen Schiffseigner, die gucken, damit er nicht kaputt geht. Und gut ist es, wenn man da Bohlen und Planken findet, wo man sein Lebensschiff wirklich festmachen kann. Also wir, nehme ich mal an, wir haben selten Boote, aber unser Lebensschiff, wo wir unterwegs sind, da kann man ja genauso gut in Sturm geraten. Und manchmal steht einem das Wasser bis zum Hals, wenn es aus allen Löchern plötzlich pustet. Die Freunde von Jesus, denen ging es genauso. Die schrien, wir gehen unter. Und solche festen Balken und Bohlen, die haben wir in der Bibel. Und die Ich-Bin-Worte, die gehören damit dazu. Wo man sagt, das hat Jesus von sich selber gesagt, darauf kannst du dich verlassen. Da kannst du dein Leben dran festmachen, das hält. Die stehen fest, diese Ich-Bin-Worte. Also im Griechischen ist das ja eigentlich so, dass man das Ich eigentlich gar nicht mit betonen muss. Und hier steht das aber extra mit drin. Und das kommt nochmal die Betonung dazu, dass Jesus sagt, ich bin das eben. Ich bin der Einzige. Und so geht es heute Abend um den Text aus dem Johannesevangelium, wer eine Bibel mit hat oder griffbereit da hat, Johannes 10, ich bin die Tür. Ich lese mal ein paar Verse vor, also Johannes 10, da heißt es, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht zur Tür hineingeht in den Schafstall, sondern steigt anderswo hinein, der ist ein Dieb und ein Räuber. Der aber zur Tür hineingeht, der ist der Hirte der Schafe. Dem macht der Türhüter auf und die Schafe hören seine Stimme und er ruft seine Schafe mit Namen und führt sie hinaus. Da sprach Jesus wieder, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, die sind Diebe und Räuber, aber die Schafe haben ihnen nicht gehorcht. Ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, wird er selig werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Also Jesus sagt, ich bin die Tür. Und es gibt noch verschiedene andere Stellen im Neuen Testament, wo es um so verschiedene Türen geht. Also ich bin die enge Pforte, die offene Tür, die verschlossene Tür. Das sind alles so verschiedene Beispiele, wo Jesus was deutlich macht. Also im Herbst bis so Februar kann man das an der Küste erleben, wenn so die Sturmfluten kommen und die Deiche, die saugen sich so richtig voll mit Wasser. Und manche Stellen gibt es ja so auf der Insel, wo immer Stickel Meer da gewonnen oder Land gewonnen wird vom Meer. Und so wie ein Deich aussieht, so kann man sich ungefähr die Schafshürden damals vorstellen. Also die stellten die Holzgatter auf oder irgendeinen Draht und hauten sich dann im Wohnwagen daneben hin zum Schlafen. Die schaufelten aus Erde so einen richtigen Wall auf und an einer Stelle blieb einfach die Öffnung auf. Und in diese Öffnung, da hat sich der Hirte selber neigelegt oder der Türhüter, je nachdem, der nun gerade Dienst hatte. Also der Hirte, der war im wahrsten Sinne des Wortes die Tür. Und wenn Jesus für uns die Türe ist, wie er das hier beschreibt, dann gibt es nichts, was an uns heran kann oder was uns irgendwie gefährlich werden könnte. Alles muss erst einmal an Jesus vorbei. Die einzige Voraussetzung ist, dass ich zu seiner Herde gehöre, sonst funktioniert das nicht. Und da kann der Sturm noch so hoch kommen, das Wasser, das kann noch so hoch steigen, dir kann das Wasser bis zum Hals stehen. Du kannst wissen, mir kann nichts passieren, weil alles erst einmal an Jesus vorbei muss. Jedes Unglück, aber auch jedes Glück. Jedes Leid und jede Freude. jedes Weinen und jedes Lachen. Alles muss erst einmal an Jesus vorbei. Also vor diesem Schutzwall, wo alles Mögliche rein könnte, dort liegt Jesus selber. Und er ist die Tür und guckt, was lässt er an uns ran und was nicht. Also das ist das Erste, wo Jesus sagt, ich bin die Tür, ich pass auf, was zu dir kommt und was nicht zu dir kommt. Also auch Krankheiten. Die Corona-Geschichten, die sind ja nun langsam ein bisschen weiter her und dann haben wir uns zu Hause natürlich ja unterhalten, wie wird es werden und wie machen wir das? Und da kommen wir jetzt zu dem Schluss, also wir werden mal nicht an irgendeine Krankheit sterben, sondern wir sterben an dem Willen Gottes. Wenn der sagt, jetzt ist es soweit, dann ist es soweit. Also das heißt nicht, dass man leichtsinnig werden soll und sagt, ne, gebt mich alles gar nicht an, da haben wir einen gesunden Menschenverstand, aber zu wissen, es kommt nicht an uns ran, was Jesus nicht zulässt. Der sieht sich nicht nur als die Tür zwischen drinnen und draußen, der sieht sich auch als Tür zwischen oben und unten. Also der kann nicht nur den Ausgang frei machen, sondern auch den Aufgang. Wer eine Bibel dabei hat, der kann ein paar Kapitel weiter vorher blättern. Johannes 3, Vers 16. Manche kennen den Vers auswendig, einer mit der bekanntesten. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Also Jesus erschließt uns den Zugang zu Gott. Kein anderer kann das. Und das ist der Absolutheitsanspruch von Jesus, auf den wir immer wieder stoßen. Und wer diesen Anspruch kippt, der kippt das ganze Evangelium. Jesus sagt, ich bin die Tür. Und da kann man ja sehr merkwürdige Bauarbeiten innerhalb den Kirchen beobachten. Da wird der Eingang einfach größer gemacht. Also da ist nicht nur Jesus die Tür, da kommt Allah dazu, der Buddhismus dazu und was es so alles gibt. Man feiert gemeinsame Gottesdienste. Also da kommen immer mehr, die dort in der Türe liegen. Und da sagt man, es gibt eben verschiedene Zugänge zu Gott. Das gibt es da ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Das hatte schon Nathan oder der Lessing die Idee gehabt und hat dann die Ringparabel von Nathan den Weisen geschrieben. Manch einer kennt die Geschichte vielleicht noch aus der Schule. Vater hatte drei Söhne, blöderweise bloß einen Ring. Und wenn es nur ans Vererben geht, damit sich niemand auf den Schlips getreten fühlt, da hat er einfach zwei nachgemacht, die sahen genauso schön aus und alle waren zufrieden. Jeder hat seinen Ring gehabt und da hat er draus geschlossen, genauso funktioniert es mit den Religionen. Hauptsache, du hast überhaupt eine und sie sieht schön aus und Liebe üben kann man doch in jeder Religion und damit hat sich die Sache erledigt. Und man könnte denken, das ist ja eine gute Idee, alle sind zufrieden, Hauptsache, es hat jeder was, aber die ganze Geschichte hat einen gewaltigen Haken. Dieser Ring, das ist ein Luxusartikel gewesen. Ob der echt war, das ist völlig uninteressant. Hätte der Nathan in der Ringparabel über einen Rettungsring geschrieben, wäre das völlig anders ausgegangen. Ein Rettungsring, der darf nicht nur so aussehen, als ob das ein Rettungsring ist, da muss er wirklich funktionieren. Das Ding, das muss schwimmen, da brauchst du einen Strick dran, damit du dich festhalten kannst. Also da hängt das Leben dran ab, bei so einem Luxusring, da ist es uninteressant. Und da wird es heute immer wieder versucht und gesagt, ja, auf dieser Engstirnigkeit, das geht doch heute überhaupt nicht mehr. Darfst doch niemanden auf den Schlips treten. Und damit das Ganze ein bisschen einen ordentlichen Namen hat, nennt man das interreligiöse Gespräche, man feiert interreligiöse Gottesdienste. Also das bedeutet, nicht nur Jesus liegt im Eingang, sondern einige andere einfach mit dazu. Jesus ist dabei, aber die anderen eben auch. Und wer dagegen ist, der ist natürlich intolerant und alles Mögliche. Also die Leute, die behaupten, es ist letzten Endes egal, wer da im Eingang liegt, die haben keine Ahnung, wer Jesus wirklich ist. Vielleicht muss man das nochmal kurz erklären. Also es gibt eine Personentoleranz. Alle Menschen, die um uns wohnen, die Nachbarn und wer auch immer, gegenüber denen sollen wir tolerant sein. Also das heißt, da kann was machen, wo ich sage, wie kann man bloß auf so eine blöde Idee kommen, würde ich nie machen. Aber ich habe kein Recht, denen das irgendwie zu verbieten. Und wenn der Blumen in seinem Garten hat, wo man sagt, also diese hässlichen Dinger kann ich überhaupt nicht leiden, dein Nachbar darf das trotzdem machen. Und da ist es wichtig, Toleranz zu sein und sagen, gut, mach dein Ding, wir kommen trotzdem halbwegs miteinander aus. Und das ist vollkommen wurscht, wo der andere herkommt. Also in Tellerhäuser haben wir Leute wohnen aus Schottland, aus Estland, aus der Tschechei, aus Ungarn und sogar ein paar Berliner sind dabei. Und es läuft, das ist überhaupt kein Problem, mit denen ordentlich und gut auszukommen. Also das ist eine Personentoleranz. Und dann gibt es aber auch eine Sachtoleranz. Und da ist Intoleranz geradezu geboten. Also ich bin in Tellerhäusern in der Feuerwehr mit dabei. Und wenn es da irgendwo brennt in einem Haus und da sind noch Leute drin, da kann ich ja nicht reingehen und sagen, also liebe Freunde, bei euch qualmt es ja ganz schön. Ihr müsstet sehen, dass er rauskommt, weil der Qualm halt nicht besonders gesund ist. Aber ich bin doch nicht so intolerant und schreibe euch den Rettungsweg vor. Also den müsst ihr schon selber für euch finden, was euch so angenehm ist. Also da würde ich als Feuerwehrmann Ärger kriegen, weil es ja nun meine Aufgabe ist, die Leute rauszuholen und zu retten. Und den Leuten wäre auch nicht geholfen. Also den Rettungsweg zu verschweigen, das ist ja nun keine Toleranz, das ist Gemeinheit. Und das ist letzten Endes tödlich. Also das wäre von mir völlig fehl am Platz. Es gibt nur einen Zugang zu Gott. Das ist nicht meine Erfindung, sondern das hat Jesus selber gesagt. Und auf diesen einzigen Rettungsweg nicht hinzuweisen, das wäre Sünde. Also Jesus ist die einzige Tür, das nicht an uns herankommt, was dahin gehört. Und er ist die einzige Tür, die nach oben geht, um gerettet zu werden zu Gott, um in sein Reich zu kommen. Also das ist nicht intolerant, sondern das ist barmherzig. Und da müssen wir wach bleiben, denn da gibt es die verrücktesten Ideen, was da so alles möglich wäre. Und wenn man auf so einen falschen Weg weitergehen würde, dann ruinieren wir uns selber. Also Toleranz, die ist in diesem Bereich tödlich. Ich habe ein längeres Zitat gefunden, das fand ich richtig gut, möchte ich euch gerne weitergeben. Und da schreibt einer, jede Generation von Christen muss ihren Glauben überprüfen, wenn sich auch die Wahrheit an sich nicht ändert, ist doch das menschliche Denken porös, die Gedanken undicht und deshalb anfällig, die Wahrheit zu entstellen. Das menschliche Herz ist trügerisch und so anfällig für Fehler wie der Garten für das Unkraut. Alles, was ein Mensch, eine Kirche tun muss, um in die Irre zu gehen, ist alles als selbstverständlich zu nehmen und nichts zu tun. Ein ungepflegter Garten wird bald vom Unkraut überwachsen. Ein Herz, welches die Wahrheit nicht kultiviert und falsche Wurzeln nicht ausreißt, wird bald zu einer theologischen Wildnis verkommen. Und eine Kirche, die sich sorglos auf der Straße der Wahrheit bewegt, wird sich bald verirren, vom Weg abkommen und im Morast stecken bleiben. In jedem Bereich des menschlichen Denkens wird Genauigkeit als eine Tugend angesehen. Ungenauigkeit bedeutet oft Verlust und endet nicht selten mit dem Tod. Nur in religiösen Denken wird die Treue zur Wahrheit als ein Problem angesehen. Also wenn es so um technische Dinge geht, da sind wir darauf bedacht, dass es sehr genau zugeht. Also unter uns ist heute Abend mindestens eine Person, die sich so mit Computer und Programmen auskennt wie verrückt. Und da wird Genauigkeit gefordert und da erwartet. Also ich als Laie, ich würde sagen, der Computer rechnet mit Nullen und Einsen, die Nullen können wir alle rausschmeißen, sind sowieso nicht wert. Ich würde da das blanke Chaos programmieren. Da wird Genauigkeit gefragt. Ich hatte vor 1,5 Jahren eine Bandscheibenoperation und da hat mir der Arzt so einiges erklärt, wie der das so macht und auf dem Zeugs untersucht. Eine Bandscheibe gab es gar nicht mehr, die andere ist immer rausgeflogen bei jeder Bewegung. Und da habe ich von diesem Arzt natürlich Genauigkeit und Präzision erwartet, wenn der so mit dem Skalpell an der Wirbelsäule rumbastelt, da wäre es schon gut, wenn es ein wenig genau zugeht. Und ich bin Gott dankbar, dass der auch so präzise arbeiten konnte. Aber wenn es um ewige und um himmlische Dinge geht, da tun wir so, als ob man da nicht genau sagen könnte. Im Prinzip ist es Unglaube, wenn wir in solchen Fragen anfangen, schlampig damit umzugehen. Also von solchen Leuten, Wissenschaftlern, Ärzten, da fordern wir Präzision. Aber wenn es um geistliche Wahrheiten geht, da sind wir großzügig und sagen, ja, so genau kann man das doch eh nicht sagen. Dass wir da aufpassen. Und da nützt es auch nichts, wenn man sagt, ja, die Bibel, so genau kann man die nicht nehmen. Wir nehmen jetzt so als letzte Autorität unsere Vernunft oder unser Gefühl. Bei der Vernunft ist es der Rationalismus, beim Gefühl der Humanismus, manchmal eine Mischung aus beiden. Also man verwirft die Bibel nicht, aber man glaubt ja auch nicht mehr. Und das ist eine Riesengefahr. Also ein Gefühl als Maßstab nehmen, das ist ja ein Unding, das funktioniert ja nie. Was hast du da für eine Grundlage, auf wessen Gefühle? Also es gibt Gesellschaften, es gibt Völker, die lieben ihren Nächsten und andere Völker essen ihre Nächsten. Also beides auf Grundlage der Gefühle. Und wenn wir da keinen Maßstab mehr haben, dann wird es eben schwierig. Und als Christen sind wir nicht aufgerufen, in erster Linie tolerant zu sein. Wir sollen einander lieben, selbst unsere Feinde. Und das ist noch viel mehr wie Toleranz. Also ich werde einem Moslem, einem Hindu, einem Buddhisten nie seinen Glauben absprechen. Der nimmt seinen Glauben wahrscheinlich an vielen Stellen viel ernster wie ich. Ich bin bereit, dafür zu sorgen, dass ein Hindu, ein Moslem seinen Glauben leben kann, ohne verfolgt zu werden. Und da bin ich ja bereit, selber Nachteile in Kauf zu nehmen. Aber ich werde ihm niemals Recht geben. Und ich werde dem Moslem bis zum Schluss von Jesus Christus erzählen. Den ich kenne, der für meine Sünden gestorben ist, zu dem ich Vater sagen kann, bei dem ich geborgen bin für jetzt und für alle Zeit, der sich interessiert für mein Leben. Und ich kenne den, für den ich nicht beweisen muss, wie toll ich bin, sondern dass ich alleine aus Gnade gerettet bin. Also das ist in meinen Augen Toleranz. Alles andere, das ist Gleichgültigkeit und letzten Endes tödlich. Also Jesus sagt von sich, ich bin die Tür nach oben, ins Reich Gottes. Und er sagt auch, ich bin die enge Tür. Also es ist ja hier nicht bloß an Stalltüren gedacht, sondern kann man eine Haustür hernehmen. Man kann ja mal einen Rundgang so durch große Städte machen. Und was du da so für gewaltige Gebäude hast, da gibt es natürlich große Türen und bedeutende Türen, wenn du vor irgendeinem Schloss stehst, geht auch schon mal eine gewaltige Treppe dort rauf, dann ist die Türe groß und breit. Oder man guckt sich jetzt hier Adler an, wie viele Eingänge gibt es da. Leipzig, der Hauptbahnhof, hat eine Osthalle, hat eine Westhalle, wo Massen durchpassen auf einmal. Also große Häuser, große Türen. Und nun ist ja das Reich Gottes nicht nur ein Schloss, ein Theater oder ein Bahnhof, sondern ein Bau mit himmelweiten Dach. Also größer kann man sich es ja überhaupt nicht vorstellen. Und wenn ihr dann hier nebenan die Sternwarte fertig habt und damit durchgucken könnt, da kriegt man ja eine Ahnung, was das für ein gewaltiger Bau ist, was Gott hier gemacht hat. Und wenn große Bauherren große Türen bauen, dann könnte man ja darauf kommen, dass Gott, der größte Bauherr der Welt, erst recht große Türen baut. Und Jesus, der uns das Reich Gottes zeigt, der sagt ganz deutlich, Freunde, dort müsst rein. Ich bin die Tür und ich bin die enge Tür. Warum keine großen Türen in Gottes Reich? Warum bloß diese eine und diese kleine Tür? Warum so ein klein kariertes Maul? Aus drei Gründen. Also du kannst in Gottes Reich nur einzeln eintreten. Da wirst du nicht im großen Haufen einfach mit Nein gespült. Da wirst du nicht hineingeschwemmt wie bei H&M bei einem Sommerschlussverkauf und plötzlich stehst du mittendrin in der Masse. Du ruderst mit, dann wühlst du mit an den Tischen, weil es eben alle machen, bist du mit dabei. Also so wird keiner ins Reich Gottes gezogen. Auch nicht mit deiner Familie. Also das ist schön, wenn du gläubige Eltern hast, aber damit bist du nicht automatisch im Reich Gottes mit drin. Auch nicht mit einer noch so schönen Gemeinde, die du hast. Also niemand wird da von alleine mit hineingespült. Da muss jeder einzeln durch. Und das tut ja weh, wenn man die eigenen Kinder nicht einfach so mitnehmen kann. Wenn man sich an die eigene Konfirmation erinnert, wie viel standen da vielleicht daneben mit dort. Und man denkt, Mensch, das wäre doch toll, wenn die alle einfach mit dabei wären. Dass man nicht eine ganze Bibelstunde oder Rüstzeitgruppe oder hier so eine Bibelwoche sagen kann, so, alle sind jetzt mit dabei und überhaupt kein Problem. Jeder Einzelne muss da durch. Und nur einzeln kann man da zu Jesus mit reingehen. Und du kommst nur gebeugt durch diese Tür hinein. Also mit hoch erhobenem Kopf, mit stolz geschwellter Brust wird das nichts. Ins Reich Gottes kommst du nur, wenn du sagst, Herr, sei du mir Sünder gnädig. Und du kommst dann nur mit leeren Händen rein. Also vollgepackt muss sich keiner trauen. Man wankt dort nicht unter der Last hinein. Vorher wird die Schuld, wird die Sorgen, wird alles abgegeben. Also wenn wir so Urlaub fahren, Nordseeinsel, da ist ja das Schöne, da müsste, wenn du dann mit der Fähre fährst, den ganzen Koffer abgeben. Die Dinger, die hast du dann los und du kannst unbeschwert auf die Fähre gehen und das Gepäck ist alles weg und dann kann der Urlaub losgehen. Den kriegt man dann dort wieder und dann müsste das Zeug noch in die Wohnung schleppen. Aber im Reich Gottes wird es mal anders sein. Da kannst du vorher alles abgeben und dann geht's rein ins Reich Gottes. Und wie schwer der Koffer werden kann, das merkst du ja selber, was man alles so angesammelt hat im Leben. Dass man das Jesus gibt und sagt, Herr, trag du das. Ich kann es nicht mehr. Manche Ausleger schreiben so zu dieser Stelle hier mit der Tür, dass der Hirte, wenn die ganzen Viecher abends reinkommen, noch seinen Hirtenstab ganz tief halten in diese Eingangstür, damit die Schafe einzeln reinkommen und der Hirte nochmal jedes Schaf einzeln angucken kann, geht es denn auch gut? Ist das Tier verletzt? Braucht es irgendwas? Vielleicht kennst du noch das alte Abendlied »Breit aus die Flügel beide«. Da gibt es ja so einen kurzen Abschnitt, wo es heißt, dies Kind soll unverletzt sein. Also der Hirte will gucken, wie dir's geht. Dass du unverletzt bist, dass du ruhig schlafen kannst, dass er die Wunden verbinden will. So sollen wir rein durch diese enge Tür. Ich bin die Tür, sagt er. Komm mit rein. Und er sagt, ich bin die Vordertür. Also Bauherren, ich weiß nicht, wer so ein Haus gebaut hat oder das irgendwann in Planung ist, man baut ja im Normalfall nicht bloß eine Türe rein. Gibt es noch Hintereingang oder irgend so was Ähnliches, eine zweite, eine dritte. Große Häuser haben große Türen, Nebentüren, Dienstboteneingänge, Kellertüren. Und so denken manche, da muss es ja bei Gott so sein. Da wird es doch nicht bloß diesen einen Haupteingang geben. Da wird es doch noch so ein Nebeneingang der guten Werke vorhanden sein. Also die Spenden, die ich gegeben habe, die Besucher, die ich gemacht habe, die waren doch nicht alle für die Katz. Also da muss ich mir doch irgendwie Pluspunkte gesammelt haben. Das ist dann sowas wie bei Sesam, öffne dich und dann geht halt die Nebentür der guten Werke auf. Die müssen doch auch reichen, um ins Reich Gottes zu kommen. Oder es gibt eine Seitentür der billigen Gnade. dass man sagt, Jesus ist doch für alle Sünden gestorben, der hat doch für alles bezahlt und da habe ich einen Freibrief und kann weiterleben, wie ich will. Ich bin getauft, geimpft und konfirmiert, also ist doch alles in Butter. Manche sagen, ja, aber vielleicht gibt es so eine Kellertür für die Spätheimkehrer. Die Lebenstage, die waren einfach randvoll. Da hatte ich überhaupt keine Zeit, um über alles nachzudenken. Und jetzt ist man halt alt geworden, man hat den Wunsch, noch selig zu sterben. Also der liebe Gott, da wird doch noch so ein Kellertürchen offen haben. Dass wir uns da nicht täuschen. Und das ist auch der Ernst der Ich-Bin-Worte. Also Gottes Bau hat keine Nebeneingänge. Da hat keine Schlupflöcher. Da hat kein Hintertürchen. Niemand kann damit rechnen, dass er wegen einem nur irgendeinen Sondereingang aufschließt. Er hat einen Eingang geschaffen. Da steht kein Sperrschild davor oder nur für besondere Menschen. Da steht ein Eingang mit der Überschrift »Alle, die ihr mühselig und beladen seid«. Da seid ihr richtig. Und nur dort können wir reinkommen. Und wer durch die Hintertür will, der versteigt sich. Andere wollten das tun. Die hat hier Jesus als Diebe und als Räuber bezeichnet, die sich hineinstehlen wollen, sich das ewige Leben irgendwie selber aneignen. Mit denen, sagt Jesus, sollt ihr nichts gemeinsam haben. Also Diebe und Räuber, das sind solche, die sagen, es geht eben auch ohne Jesus, da nein, da wird es schon noch irgendwelche Möglichkeiten geben. Und letzter Punkt, wo Jesus sagt, ich bin auch die verschlossene Tür. Auch das schwingt hier mit und man kann es nicht überhören. Im Lukas-Evangelium, da wird es mal beschrieben, im Kapitel 13. Da heißt es, ringt darum, dass ihr durch die enge Pforte hineingeht. Denn viele, das sage ich euch, werden danach trachten, wie sie hineinkommen und werden es nicht können. Wenn der Hausherr aufgestanden ist und die Tür verschlossen hat und ihr anfangt, draußen zu stehen und an die Tür zu klopfen und zu sagen, Herr, tu uns auf, dann wird er antworten und zu euch sagen, ich kenne euch nicht. Wo seid denn ihr her? Also man denkt immer an offene Türen während der Bauzeit, gut, da seid ihr mal zu, aber wenn alles fertig ist, da gehen die Türen schon mal im Normalfall wieder auf. Also geschlossene Türen sind immer nur für einen bestimmten Zeitraum. Aber hier ist es ja nicht, geht es nicht um eine Frage der Zeit. Gott baut eine Tür, die eines Tages für immer ins Schloss fällt. Und Jesus erinnert da an eine Sitte, die zu seinen Zeiten üblich war, wenn das ein großes Fest beginnt. Alle Gäste waren da, die Kerzen waren angezündet, die Musiker haben ihre Instrumente gestimmt. Dann stand der Hausvater auf und da schloss die Türe zu, dass die in Ruhe feiern konnten. Also manche erkennen das Gleichnis von den klugen und törichten Jungfrauen. Da war das ja so, dass die fünf halt zu spät gekommen sind. Und einige kamen zu spät, hasteten die Treppe rauf, klopften an und drinnen hörten sie die Stimme, ich kenne euch nicht. Und die Gäste, die schnappten nach Luft, schüttelten die Köpfe, die zogen ihre Einladung raus, trommelten, aber hören Sie mal, wir sind doch nicht irgendwer, wir sind doch extra eingeladen worden, wir gehören dazu, hier ist das Bittenbriefpapier, da steht es doch schriftlich drauf, machen Sie auf. Und die Stimme sagt, ich kenne euch nicht. Die Leute wollten rein, aber es ist zu spät. Also die Tür, die fällt eines Tages ins Schloss. Es gibt ein zu spät und da kannst du nichts mehr machen. Verspätete werden kommen und klopfen und sagen, also wir sind doch eingeladen worden in der Bibelstunde, im Gottesdienst, in der Bibelwoche damals in Geisdorf. Wir haben das schon verstanden, was da vorne erzählt hat. Und Jesus wird sagen, ich kenne euch nicht. Verspätete werden kommen und sagen, wir sind doch gar nicht ausgetreten, wir haben doch unsere Steuern bezahlt. Und Jesus sagt, ich kenne euch nicht. Aber ich war 5 Jahre lang Mitarbeiter und ich gehörte doch zum engen Mitarbeiterkreis. Ich kenne euch nicht. Also kennst du noch den Ernst des Evangeliums? Wenn mein Nachbar sagt, ich grüße dich nicht mehr, dann ist es schlimm. Wenn mein Kind sagen würde, ich mag dich nicht mehr, dann ist es schlimmer. Wenn meine Frau sagen würde, ich liebe dich nicht mehr, dann ist das am schlimmsten. Aber am allerschlimmsten ist es, wenn Jesus sagt, ich kenne dich nicht. Das ist die Hölle. Also kennen meint die innerste Gemeinschaft, das Festhalten aneinander. Und wer da an Jesus dranbleibt, der hört, den kenne ich. Also das ist der größte und der schönste Augenblick meines Lebens. Also ich rechne damit und ich bin gewiss, dass in meiner letzten Stunde, wenn mich Jesus ruft und wenn ich dann vor der Türe stehe und dann die Stimme hören kann, Kaufmann, den kenne ich, der kommt mit rein. Und das bitte ich für euch, dass ihr das überlegt, wo stehe ich überhaupt? Ist mir noch klar, dass Jesus die einzige Türe ist, wo ich durch kann? Und dann habe ich die Gemeinschaft mit ihm, bin ich da bei ihm dran. Und das sind immer wieder die wichtigen Worte, die uns Jesus hier weitergibt und sagt, bleibt da in mir, bleibt da dran, damit er ans Ziel kommt. Amen.